Ja, ich möchte alle erstmal ganz herzlich willkommen heißen zu dem heutigen Abend. Und ich muss von meiner Seite sagen, dass ich ganz glücklich bin, hier sein zu können und schon so viel Kontakt mit so vielen lieben Menschen hatten, die mir auch Kraft für den heutigen Abend gegeben haben. Und Dankeschön, Gisela, weiß nicht, Dankeschön für den Segen. Das war besonders gehaltvoll und ich fühle mich getragen. Dankeschön. Ich möchte heute den Vortrag vorbringen, die vier Jahreszeiten als Gleichnis der Wiedergeburt, würde gerne aber vorher noch ein kleines Gebet sprechen. Geliebter himmlischer Vater, wir sind hier zusammengekommen, an diesem wunderschönen, friedvollen Ort, weg von der Welt, um aus deinem Wort zu hören. Bitte sei du uns behilflich, dass wir unsere Herzenstüren ganz weit öffnen, ja ganz weit, dass dein Liebeslicht und deine Liebeswärme tief in uns eindringen kann und dass wir ganz tief in uns fühlen werden, dass du allein, o süßer Jesus, der Weg der Wahrheit und das Leben bist. Sei du bei uns. Amen. Eines der immer wiederkehrenden Themen in der Heiligen Schrift und den Neuoffenbarungsschriften durch Emanuel Swedenborg und Jakob Lurbe ist das Thema der Wiedergeburt des Menschen. In diesen Schriften hat es der Herr so eingerichtet, dass der Leser den Verlauf der Wiedergeburt aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten kann. So beginnt bekanntlich die Bibel im ersten Kapitel des ersten Buches Moses mit der Schöpfungsgeschichte. Diese aus der Sicht eines natürlichen Menschen doch recht simpel klingende Geschichte von den sechs Schöpfungstagen lässt auf den ersten Blick nicht erkennen, dass es sich hierbei um eine bildhafte Darstellung der geistigen Wiedergeburt des Menschen handelt. Wahrscheinlich würde uns das auch nicht so viel anders gehen, wenn es unserem Jesus nicht gefallen hätte, seinen Menschenkindern große Offenbarungen zu schenken, aus denen man erfahren kann, dass die Worte der Heiligen Schrift, aber auch die Schriften Swedenborgs und Lorbers einen dreifachen Sinn besitzen, nämlich einen natürlichen Sinn, einen geistigen und einen himmlischen Sinn. Der natürliche Sinn wird auch der Buchstabensinn genannt. Dieser meist aus natürlichen, mit unseren fünf Sinnen wahrnehmbaren Dingen bestehende Buchstabensinn des Wortes ist die Grundlage, die Hülle und die Stütze seines geistigen und himmlischen Sinnes. Oder mit anderen Worten auszudrücken, die Heilige Schrift ist so geschaffen, dass in ihrem natürlichen Buchstabensinn ein inwendiger geistiger Sinn enthalten ist und in diesem ist ein innerster himmlischer Sinn enthalten. Das bedeutet, dass der natürliche Buchstabensinn sozusagen die Hülle, Grundlage und Stütze der beiden inwendigen Sinne ist. Im fünften Band des großen Evangelium Johannes sagt der Herr im 272. Kapitel, dass die Worte der Bibel und somit auch die Worte der Propheten der Schale eines Eies gleichen, innerhalb welcher auch ein Dreifaches verborgen liegt, nämlich das Weiße und das Gelbe und in der Mitte des Gelben das rötliche Lebensknäuelchen, welches den Lebenskeim bildet. Diese Umhüllung muss in der materiellen Welt überall da sein und dort sein, wo immer nur etwas ist. Und zwar deshalb, damit das innerste Göttliche von niemand jemand verunreinigt werden kann. Weil aber überall in allem Naturmäßigen Geistiges, Himmlisches und Göttliches steckt, so besteht auch eine Entsprechung zwischen allem, was sich in der Welt, im Geisterreich, im Himmel und sogar in Gott selbst vorfindet. Wenn wir also hinter den äußeren Buchstabensinn der Bibel oder des Lorbeerwerkes schauen wollen, dann sollten wir beim Lesen immer daran denken, dass es eine Entsprechung zwischen dem natürlichen Wortsinn und der dahinterstehenden geistigen oder himmlischen Bedeutung gibt. Bevor ich nun den Versuch unternehme, diese Erkenntnis auf die vier Jahreszeiten anzuwenden, möchte ich noch kurz ein paar Gedanken zum Thema Wiedergeburt voranstellen. Denn wie ich ja eben schon ausgeführt habe, ist die Wiedergeburt eines der zentralen Themen in den Heiligen Schriften. Vor Anbeginn der Zeit hat es unserem geliebten himmlischen Vater gefallen, alles so einzurichten, dass auf dieser Erde Menschen mit Vernunft und freiem Willen leben können. Dazu hat er uns Menschen zwei Dinge geschenkt, die uns von allen anderen Lebenswesen dieser Erde unterscheiden. Im Gegensatz zum Tier betritt der Mensch die Bühne dieses Lebens zwar ohne jegliches Wissen, dafür aber ist ihm die Fähigkeit zum Wissen und die Neigung zum Lieben angelegt. Er hat die angeborene Fähigkeit, nicht nur zu wissen, sondern auch zu verstehen und aus dem Verstehen Weisheit zu erlangen. Und er wird in die vollkommenste Neigung geboren, nicht nur das zu lieben, was sein und der Welt, sondern auch das, was Gottes und des Himmels ist. Diese beiden aus der ewigen Vaterliebe Gottes dem Menschen geschenkten Neigungen sind Grundvoraussetzungen dafür, dass Gott uns als wahre Kinder seiner ewigen Vaterliebe aus sich in das Dasein stellen konnte. Zusätzlich musste Gott noch die Bühne des irdischen Lebens schaffen, auf der sich der Mensch wie aus eigener Lebenskraft nach dem eigenen freien Willen bis zur völligsten Gottähnlichkeit heranbilden kann. Und weil dies nur dann funktioniert, wenn der Mensch scheinbar unabhängig von Gott leben kann, wurde diese Welt von Gott zu einer Lebensprobestätte bestimmt, in welcher ein jeder Mensch sich gleich fort bis zu seiner vollendsten geistigen Wiedergeburt in aller Geduld, Sanftmut, Demut und Liebe zu üben hat. Dieser Weg zur geistigen Wiedergeburt ist meist ein steiniger Weg, der die verschiedensten Zustände der menschlichen Seele beinhaltet. Er beginnt an dem Tag, wenn der Mensch in diese Welt geboren wird, mit einem himmlischen Zustand, und er endet in der Regel nach vielen Zustandsveränderungen meistens erst in der geistigen Welt. Und dies auch nur, weil es der barmherzigen Liebe Gottes gefällt, um jede einzelne der verlorenen Seelen darum zu kämpfen, dass sie wieder in ihr eigentliches Vaterhaus zurückfinden kann. Natürlich muss der Seelenverstand des Menschen aktiv daran mitarbeiten, dass er sich in Selbsterkenntnis übt und die Irrungen und Wirrungen der Seele in der natürlichen Welt als solche erkennt. Wie heißt es so schön? Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Gotteserkenntnis. Und ohne eine wahrhaftige Gotteserkenntnis kann selbst Gott keinen Menschen zur Wiedergeburt führen, da er die Willensfreiheit des Menschen niemals antasten darf. Doch dank der unendlichen Geduld unseres Herrn und seiner göttlichen Barmherzigkeit wird früher oder später jeder Mensch den Zustand der geistigen Wiedergeburt erreichen. In meinem Vortrag möchte ich anhand der vier Jahreszeiten über die notwendigen Zustandsveränderungen der Seele sprechen, die der Mensch durchleben muss, um dereinst ein Bewohner des himmlischen Jerusalems zu werden. Ich möchte zur Einstimmung von meinen Ausführungen zu den jeweiligen Jahreszeiten ein paar Takte von Vivaldis vier Jahreszeiten anspielen und dazu einige Bilder zeigen. Beginnen möchte ich mit dem Winter. Thank you. Der Winter. Ich denke, dass ich in Anbetracht des letzten Winters nicht viel über den Winter auf der natürlichen Ebene berichten muss. Wie immer bei solchen Naturereignissen hat jeder für die Begleitumstände wie Schnee, Frost und Eis seine ganz persönlichen Empfindungen. Aber unabhängig davon, ob man den Winter als angenehm oder unangenehm empfindet, kann man eines mit Sicherheit feststellen, nämlich dass der Winter in unseren Breitengraden eine Zeit ist, wo nichts wächst, alles in der Natur erstarrt und erstirbt. Im zweiten Band der geistigen Sonne wird im 20. Kapitel die große Pracht eines Wintertages und auch einer hellen Winternacht wie folgt beschrieben. Die ganze weite Oberfläche der Erde ist mit zahllosen Diamanten überstreut, welche beim Lichte der Sonne wie zahllose Sterne widerstrahlen und das Auge des Beschauers vor übermäßigem Lichtglanz beinahe erblindend machen. Die Äste der Bäume sind mit lauter Diamantkristallen besetzt und zu einer reinen Nachtzeit funkeln die Sterne am Himmel in vervielfachter Glanzpracht. Aber wenn ihr hinschaut über diese von zahllosen Diamanten schimmernde weite Fläche, so ist sie wie tot. Ich denke, dass der eine oder andere von den hier Anwesenden diese Pracht im letzten Winter beobachten konnte, wobei ihm sicherlich nicht entgangen ist, dass es ziemlich kalt war und die Natur wie tot dazuliegen schien. Ein Zustand, der wahrscheinlich nicht von jedermann als angenehm empfunden wurde. Und dennoch empfiehlt uns der Herr im 6. Kapitel des 1. Bandes der Haushaltung Gottes: Ihr sollet sein gleich dem Winter, der kalt ist in der Ruhe, dadurch aber auch am meisten fähig zur Aufnahme der Wärme bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Nun stellt sich natürlich die Frage, was meint der Herr damit, wenn er uns den Rat gibt, dass wir gleich dem Winter sein sollen? Wie ich ja bereits schon angedeutet habe, ist in jedem natürlichen Wort des Herrn ein geistiger und ein himmlischer Sinn enthalten. Von daher ist dieses Zitat sicherlich nicht so gemeint, dass unser Körper kalt werden soll und wir frierend durch eine Schneelandschaft zur nächsten warmen Stube stapfen sollen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass es sich hierbei um die bildhafte Umschreibung eines Gemütszustandes handelt. Dieser Gemütszustand entspricht dem eines Menschen, dessen Seelenverstand bereit ist, die Existenz eines Gottes anzuerkennen, wodurch er offen für den Einfluss der göttlichen Liebe und Weisheit wird. Ein Unterfangen, das nicht unbedingt selbstverständlich ist, denn bekanntlich betritt der Mensch die Bühne seines irdischen Lebens ohne jegliches Wissen. Seine Seele ist nur wenig strukturiert und sein Seelenverstand hat weder von der Welt noch von Gott irgendeine Ahnung. Die Art und Weise, wie die einzelnen Intelligenzen der menschlichen Seele erweckt werden und sich miteinander zu einem gemeinsamen Wirken verbinden, wird erheblich von den Informationen beeinflusst, die der Mensch in seinem Elternhaus erhält. In Abhängigkeit davon, in welchem Kulturkreis und in welchem Vermögensstatus die Eltern leben, wächst der Mensch auf und erlernt dabei, welche Wertigkeit in seinem Leben Glaube, Geld, Macht und Liebe haben. Dabei werden die Weichen dafür gestellt, was er liebt und was er glaubt. Wobei es in der Regel so ist, dass alles Wissen und alle Erfahrungen über die 5 Sinne in den Menschen einfließen. Dies führt dazu, dass allem, was der junge Mensch erlernt und was er für wahr und richtig ansieht, das Sinnliche anhaftet. Das heißt, dass all das, was er für wahr hält, mit natürlichen bzw. weltlichen Wahrheiten besetzt ist. Parallel dazu wird der Mensch in der Regel von den liebenden Eltern meist so verhätschelt und vertätschelt, dass in ihm die Eigen- und Weltliebe geradezu anerzogen wird. Meist spielt in dieser Lebensphase des Menschen Gott überhaupt keine oder aber nur eine sehr untergeordnete Rolle. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass es doch sehr schade ist, wenn der junge Mensch von der Welt so sehr vereinnahmt wird, dass er mehr Zeit damit verbringt, seine sinnlichen Bedürfnisse zu befriedigen, als sich Schätze für die Ewigkeit zu suchen. Doch auf den zweiten Blick handelt es sich hierbei um einen unglaublich genialen Liebesschachzug unseres himmlischen Vaters. Denn nur durch den Umstand, dass sich der Mensch auf unserer Erde in der Sinnenwelt verlieren kann, war es Gott überhaupt möglich, den freien Willen zu etablieren. Dadurch, dass sich der Mensch zunächst einmal in der Welt der Sinne zurechtfinden muss, verliert er die unmittelbare Verbindung zur geistigen Welt. Er erhält dadurch die Freiheit, seinen fünf Sinnen mehr zu vertrauen als den alten Geschichten von der Existenz eines Gottes. Ja, er kann sogar bewusst in die Opposition zu Gott gehen und zu einem überzeugten Gottesleugner werden. Dieser freie Wille ist eines der größten Geschenke, das wir von Gott erhalten haben. Denn Gott hat der Seele des Menschen den Verstand, die Vernunft, das Gewissen und den vollkommen freien Willen geschenkt. Gott selbst kann und darf den freien Willen mittels seiner Allmacht nie und niemals antasten, sondern den Menschen nur in solche Lagen führen, durch die er zu einer reineren Erkenntnis, wie aus sich selbst, auf dem Wege der Erfahrung geschöpft gelangen kann. Im 109. Kapitel des 10. Bandes vom großen Evangelium Johannes sagt der Herr: Denn darum habe ich dem Menschen den freien Willen gegeben und seinem Verstande gezeigt Wahres und Gutes und daneben Falsches und Böses, auf das er sich selbst prüfe, richte und bilde, und dass er eben infolgedessen erst ein Mensch ist und kein von meiner Macht gehaltenes und gerichtetes Tier, das nach meinen Mussgesetzen also tun muss, wie es in dasselbe gelegt ist, und somit in sich keine Freiheit, Selbstbestimmung und keine ihm anheimgestellte Selbstständigkeit hat. In diesem Zitat wird noch einmal recht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die göttliche Vorsehung alles in der Schöpfung so eingerichtet hat, damit der Mensch sich frei entfalten kann. Ob er das lieben will, was der Welt angehört, oder ob er das lieben will, was dem himmlischen Vater angehört. Ohne den freien Willen in geistigen Dingen hätte der Mensch nichts, wodurch er sich seinerseits mit den Herrn verbinden könnte. Und ohne freien Willen in geistigen Dingen kann der Mensch nicht wiedergeboren werden. Und die Wiedergeburt ist deshalb so wichtig, weil die Menschen dieser Erde dazu bestimmt sind, freie und völlig selbstständige Kinder Gottes zu werden. Natürlich ist es für eine mit Weltliebe erfüllte Seele wirklich keine leichte Arbeit, wenn sie sich von der Materie und ihren eingebildeten Werten trennen will. Unser Denken und Wollen ist nun einmal auf die Welt ausgerichtet, das heißt, die sinnlichen Eindrücke der äußeren Welt reizen uns mehr als alles Wissen um ein geistiges Leben. Doch zu unser aller Glück arbeitet der Herr allzeit daran, dass uns die Genüsse der Welt schal werden. Schon von Anbeginn der Zeit an hat er Möglichkeiten und Wege vorhergesehen, wie sich seine Menschenkinder aus den festen Banden der weltlichen Verstrickungen lösen können. Und so wirkt der Herr immer wieder aufs Neue dahin, dass unsere Interesse an den Dingen der Welt langsam, aber sicher erstirbt, indem er uns die Gelegenheiten und die Lebenssituationen schenkt, die nötig sind, um die eingefahrenen Weltgleise zu verlassen, damit die noch unreife Seele zum geistigen Leben erweckt werden kann. Meist erkennt der Mensch nicht gleich, dass diese ihm gebotenen Gelegenheiten vielleicht etwas mit ihm persönlich zu tun haben könnten. Und so fährt er weiter fort, sich sein weltliches Wohlbefinden zu sichern. Wenn da nicht hin und wieder im Menschen so ein Gefühl der Leere hochkommen würde, das ihn fühlen lässt, dass weltliches Wohlbefinden und weltlicher Besitz nicht alles sein können. Ich denke, dieses Gefühl wird vielen Menschen auf ihrem Weg zu Gott begegnet sein. Auch ich kenne dieses Gefühl, als Gott noch nicht gegenwärtig war und Gott für mich nur ein leeres Wort war. Ich hatte auch dieses ständige Gefühl der Leere in mir, das immer wieder an die Oberfläche klopfte und zu mir rief, klopf, klopf, Petra, meinst du nicht, da gibt es noch was Besonderes in deinem Leben? Erkenne es, fasse es und mach es dir zu eigen. Das Gefühl der Leere, diese Ungewissheit, dass es noch etwas anderes geben muss, als sich zu vergnügen und der Welt zu frönen, lässt den Verstand des Menschen nach Wegen suchen, welche ihn aus dieser Phase seines Lebens herausführen sollen. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo der Seelenverstand erkennt, dass es noch etwas anderes geben muss, was jenseits des bisherigen Erfahrungshorizontes liegt, dann ist die Zeit gekommen, wo der Herr den Menschen anrühren kann. Jetzt ist er in das feingesponnene Netz der göttlichen Barmherzigkeit eingebundene Mensch, ohne sich dessen bewusst zu sein, offen für die vorsichtigen Führungen Gottes. Sobald es irgendwie möglich ist, führt Gott den Menschen unter Wahrung der Willensfreiheit so, dass in ihm die Erfahrung zur Gewissheit wird, dass es zwischen Himmel und Erde mehr geben muss, als es ihm die Schulweisheit glauben machen will. Dieser Zustand führt nicht selten dazu, dass der Mensch den Sinn seines Daseins erkennt. Und von da an ist es sicher nicht mehr weit bis zu der Erkenntnis, dass Gott allein die Quelle und der Inbegriff von allem Guten und Wahren ist. In dem Maße, wie diese Wahrheiten lebendig empfunden werden und sich im Herzen der Menschen eine Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott ausbreitet, in dem Maße wird die Welt mit ihren sinnlichen Verlockungen langweilig und schal werden. Dieser Zustand der menschlichen Seele, in dem die weltlichen Freuden, die Gier nach Macht und Reichtum gleichgültig geworden sind, kann man gut mit dem Wort Winter umschreiben. Das Herz wird kalt gegenüber der Welt mit ihren leeren Verlockungen und es herrscht nur noch die Sehnsucht nach dem Frieden vor, wie man ihn bei Gott finden kann. In der Seele wird es so still wie in einer kalten Winternacht und der Mensch lauscht, was ihm sein Herz zu sagen hat. Wenn er genau hinhört, dann kann er dieses Rufen und das zarte Pochen an seiner Herzenstür hören. Alles, was früher durch den Krach und die Ablenkung der Welt nicht zu spüren war, offenbart sich nun als wohltuende Geborgenheit. Dieses Abwenden von der Welt ist die Grundvoraussetzung, um den schmalen Pfad zur geistigen Wiedergeburt betreten zu können. Man könnte diesen Zustand auch mit dem eines kleinen Kindes vergleichen, das gerade anfängt, seine Welt zu erkunden und sich noch ganz am Anfang seines Lebensweges befindet. Genauso verhält es sich mit dem Menschen, der sich über die Fesseln der Welt erheben will und gerade anfängt, vorsichtig die ersten Schritte bei der Erkundung der geistigen Welt zu gehen. So wie im Winter das Licht nur matt scheint, so sind die geistigen Erkenntnisse des Menschen noch recht oberflächlich. Aber durch die Hilfe der göttlichen Barmherzigkeit wird im Menschen der Glaube an Gott zunehmen. Und dieser Glaube bringt in der Verbindung mit der göttlichen Gnadensonne die Schneedecke der erstarrten Weltweisheiten, welche über der Seele des Menschen liegt, langsam zum Tauen. Wenn der Mensch nun die Geduld mit sich selbst nicht zu schnell verliert, sind alle Voraussetzungen für den geistigen Frühling gegeben. Der Frühling. Wenn in den Gärten der Menschen die Schneemänner langsam ihre Koffer packen, um ihre Reise nach Norden anzutreten, und wenn die ersten Schneeglöckchen vorsichtig ihre Blätter durch den Schnee dem Licht der Sonne entgegenstrecken, dann ist der Frühling nahe. Die Kälte des Winters lässt langsam nach und die Tage werden merklich länger. Die warmen Strahlen der Sonne vertreiben die Kälte aus dem Boden und es ist, als ob die Pflanzenwelt nur darauf gewartet hätte, endlich aus dem langen Winterschlaf erwachen zu können. Das Pflanzenreich entspricht wie neugeboren aus dem aufgeweichten Boden der Erde. Jedes Pflänzchen geht mit Riesenschritten dem noch nicht geschauten, aber doch geahnten Lichte der Sonne entgegen. Es fühlt die Wärme der Sonnenstrahlen, je höher es dringt, und endlich dem Dunkel entronnen, entfaltet es sich je nach seiner Art in die unterschiedlichsten Formen. Man könnte fast meinen, dass die etwas steif gewordenen Bäume anfangen, sich zu recken und zu strecken. In ihnen steigt der Saft auf und treibt die ersten Knospen ans Tageslicht. Auch Blätter lassen nicht lange auf sich warten. Und ehe man sich versieht, sprießen auch schon die ersten Blüten. Und eben noch kahl und steif wiegen sie jetzt ihre Blätter im Winde. Die Wiesen legen ihr grünes Gewand an und schmücken sich mit den herrlichsten Wiesenblumen. Die Felder erleuchten in den schönsten Farben. Ich denke da immer nur an die herrlichen Rapsfelder, die jedes Frühjahr unsere Landschaften zieren und unsere Augen erfreuen. Ja, der Frühling ist schon eine lebensbejahende Jahreszeit. Der Mensch, der durch den Winter träge und müde geworden ist, auch er bekommt durch das Licht und die Wärme der Sonne neue Lebenskraft. So wie nach einem langen Winter die Natur nur durch die Sonne mit ihrem Licht und ihrer Wärme zu neuem Leben erwachen kann, benötigt auch die menschliche Seele, welche sich von der Welt abwenden will, das Licht und die Wärme der geistigen Sonne. Wenn der Mensch damit begonnen hat, einen Glauben an Gott zu entwickeln und danach trachtet, durch die auf seiner Seele lastende Schneedecke der erstarrten Weltweisheiten zu dringen, dann öffnet er sich für das Wirken der göttlichen Gnadensonne. Und so wie die natürliche Sonne im Frühling dafür sorgt, dass die Natur langsam erwachen kann, sorgt die göttliche Gnadensonne dafür, dass der Seelenverstand langsam für den Einfluss der göttlichen Wahrheiten vorbereitet wird. Ohne diese Zunahme an göttlichen Wahrheiten könnte der Mensch keine rechte Liebe zu Gott aufbauen. Dazu habe ich im ersten Band der Himmelsgaben ein Zitat gefunden. Dort schrieb Jakob Lorbe am 1. Mai 1841: Nun sehet, wenn ihr recht emsig treu mein Wort anhöret oder selbst leset, so nähert er sich da ebenfalls die große Geistessonne eurer irdisch und weltlich noch kalten nördlichen Winterzone des Herzens. Dieses Sonnenlicht entbindet da auch nach und nach stets mehr und mehr Wärme, welche die Liebe zu mir ist, zur wahren geistigen Lebenstätigkeit. Und im 4. Band des großen Evangelium Johannes, Kapitel 220, heißt es: Dieser Funke meiner Liebe aber wird in das Herz einer Menschenseele erst dann gelegt in der Fülle, wenn ein Mensch mein Wort vernommen und es in seinem Gemüte gläubig und mit aller Liebe zur Wahrheit angenommen hat. Solange dies nicht der Fall ist, kann kein noch so seelenvollkommener Mensch zur Wiedergeburt des Geistes gelangen. Denn ohne mein Wort, das ich nun zu euch rede, kommt der Funke meiner Liebe nicht in das Herz eurer Seele. Und wo er nicht ist, kann er auch nicht wachsen und gedeihen in einer Seele und somit in derselben auch nicht wiedergeboren werden. So wie ich dieses Zitat empfinde, bittet der Herr den Menschen geradezu darum, dass er sich mit seinem heiligen Wort beschäftigen soll. Denn ohne die Auseinandersetzung mit dem Wort des Herrn kann der Mensch nicht wirklich wissen, wie Gott sich die Seele eines wiedergeborenen Menschen gedacht hat. Und wenn der Mensch nicht weiß, was er bei seinem Lebenswandel zu beachten hat, kann der göttliche Liebesfunke nicht in seinem Herzen wachsen und gedeihen. Um Antworten auf diese wichtige Frage nach dem göttlichen Sein zu finden, werden die meisten Menschen in unserem Kulturkreis wahrscheinlich zunächst einmal in der Bibel nachschauen. Und vermutlich werden sie auch nach Gleichgesinnten suchen, mit denen sie sich austauschen können. In jedem Fall aber werden sie durch das feingesponnene Netz der göttlichen Vorsehung in die Lebenssituationen eingebunden, durch die der Mensch weiterführende Informationen erhalten kann. Bei mir war das nach langem Suchen mein lieber Mann, den mir der Herr in mein Leben gestellt hat. Durch ihn durfte ich die Schriften von Jakob Lorber und Emanuel Swedenborg kennenlernen. Und die Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit diesen Schriften haben mein ganzes weiteres Leben beeinflusst. Natürlich bin ich während meiner Suche nach Wahrheiten auch auf das Thema der Nächstenliebe gestoßen. Dabei ist mir klar geworden, dass neben dem Erkennen von göttlichen Wahrheiten auch die Nächstenliebe gelebt werden muss. Denn die vom Herrn im Seelenacker gestreuten Liebessamen benötigen, um im Frühling keimen zu können, neben dem Licht der Wahrheit, auch die Wärme der gelebten Nächstenliebe. Aus den Schriften konnte ich entnehmen, dass der Herr seinen Menschenkinder zwei Ratschläge gegeben hat, durch deren Beachtung der Mensch auf den kürzesten Weg zu seinem Vaterherz gelangen kann. Ich meine damit die beiden Liebesgebote des Herrn, die da lauten: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von deiner ganzen Seele, von deinem ganzen Gemüt, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Natürlich nützt einem die Erkenntnis, dass es dem Herrn gefällt, wenn der Mensch Nächstenliebe ausübt, gar nichts, solange dem Erkennen keine Taten folgen. Bei Emanuel Swedenborg habe ich hierzu aus den himmlischen Geheimnissen Nummer 880 ein Zitat gefunden, das lautet: Was der Mensch aus dem Worte hört und in seinem Gedächtnis behält, ist nur eine Einsaat. Aber das Wurzeln fängt gar nie an, wenn der Mensch nicht das Gute der Liebtätigkeit annimmt und aufnimmt. Alles Wahre des Glaubens wurzelt durch das Gute des Glaubens, das heißt durch das Gute der Liebtätigkeit. Es verhält sich damit wie mit dem Samen, der zur Winterzeit in die Erde geworfen wird, oder wenn die Erde kalt ist, dann liegt er zwar in ihr, allein er treibt keine Wurzeln. Sobald aber die Wärme der Sonne die Erde erwärmt, was zur Zeit des ersten Frühlings geschieht, dann fängt der Same an, eine Wurzel zuerst in sich zu treiben und hernach hinauszulassen in die Erde. Ebenso verhält es sich mit dem geistigen Samen, der eingepflanzt wird. Dieser wurzelt gar nicht, ehe das Gute der Liebtätigkeit ihn gleichsam erwärmt. Dann treibt er zuerst in sich selbst eine Wurzel, die er nachher zutage fördert. Nach meinem Empfinden bringt dieses Zitat noch einmal recht deutlich zum Ausdruck, dass der geistige Frühling in der Entwicklung des Menschen einen wichtigen Zustand bezeichnet, denn wenn die göttlichen Liebessamen nicht aufgehen und keimen können, dann können auch keine Blumen aus dem Seelengrund der geistigen Sonne entgegenwachsen. Und Blumen bezeichnen im geistigen Sinn das natürlich Gute, wenn es mit dem geistigen Wahren verbunden ist, was eigentlich nichts anderes als eine zunehmende Nächstenliebe beschreibt, die aus der Auseinandersetzung mit dem Wort des Herrn entspringt. Wenn der Mensch zum Täter der aus dem Wort erkannten Wahrheiten wird und sich seinen Nächsten gegenüber in Geduld, Nachsicht und Hilfsbereitschaft übt, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis der Schnee im Seelengrund getaut ist und die Blumen der geistigen Wahrheiten aus dem Boden sprießen. Wer jetzt mit geistigen Augen diese Seelenlandschaft beobachten könnte, der würde erleben, wie der Winter seiner Kälte beraubt dem Frühling weichen musste. Überall grünt und blüht es, und die Tiere der Neigungen und Begierden erwachen aus ihrem Winterschlaf, was natürlich mit einer Zunahme von inneren und äußeren Kämpfen verbunden ist. Die Tatsache, dass der Seelenfrühling mit Kämpfen herbeigeht, wird uns vom Herrn im ersten Band der Himmelsgaben bestätigt. Dort schrieb Jakob Lorber am 1. Mai 1841: Wie es aber ist, dass der natürliche Frühling nebst vielen nützlichen Pflanzen und Tieren auch ebenso viele giftige und schädliche ins Leben erweckt, also ist es auch mit dem geistigen Frühling, also ist es auch mit dem geistigen Frühling, dass dadurch im Menschen auch viele giftige und schädliche böse Geister geweckt werden, aus welcher Ursache dann auch die Versuchungen zur Sünde mächtiger werden als in dem leblosen starren Winter, welcher ist die laue weltliche Gewöhnlichkeit des Menschen. Daher muss der Mensch in diesem geistigen Frühling einem Sorg, der seine Bäumchen und Pflanzen sorgfältig von den schädlichen Raupen reinigt und alles Unkraut ausjätet, damit der edlen Bäume und Pflanzenleben keinen Schaden leide. Wer nun auf diese Art seinen Lebensbaum von allen den bösen Begierden und Leidenschaften durch die kräftigen Werkzeuge, welche sind die Selbstverleugnung und die Demut, emsig reinigt, der wird dann gewiss auch im Sommer und Herbst seine Tätigkeit mit den herrlichsten, reif gewordenen Früchten belohnt sehen. Ich denke, dass wir alle schon die in diesem Zitat beschriebenen Frühlingserfahrungen machen durften. Unsere liebgewonnenen Forderungen der Sinnenwelt lassen sich oftmals nicht so ohne weiteres mit den Empfehlungen vereinbaren, die uns der Herr in den geistigen Schriften gibt. Und die großen Tugenden der Demut und der Selbstverleugnung wollen erst einmal erkämpft werden. Zusammenfassend könnte man sagen, dass der Frühling im menschlichen Gemüt ein bisweilen sehr kämpferischer Zustand ist. Der Verstand des Menschen darf in diesem Lebensabschnitt erkennen, dass es Wahrheiten gibt, die weit über die natürlichen Erfahrungen hinausgehen. Und der im natürlich begründete Wille des Menschen sieht noch keine wirkliche Notwendigkeit, um seine Liebe von der Welt abzuziehen. Dieser Widerspruch zwischen dem Erkennen der Wahrheiten und dem Kampf gegen die aus der Sinnenwelt entspringenden Begierden zeichnen den geistigen Frühling aus. Ja, an dieser Stelle wurde eine Pause gewünscht und ich würde vorschlagen, dass vielleicht 10 Minuten reichen. Lässt sich das ein? So, wir machen jetzt weiter und kommen zum geistigen Sommer. Wenn die letzten Bäume ihr wunderschönes Blütenkleid ausgezogen haben und die Schwalben zu meiner Freude damit beschäftigt sind, Mücken und anderes Geschmeiß an ihre Jungen zu verfüttern, dann pocht der Sommer an die Tür. Jetzt kann man auf den Feldern beobachten, wie die im Frühjahr vom Bauer in die Ackerfurche gelegten Samen wachsen und sich anschicken, Früchte zu bilden. Die fruchttragenden Bäume sind damit beschäftigt, ihre Früchte möglichst wohlgeraten auszubilden, und auf die mit dem herrlichen Blumen verzierten Wiesen flattern die Schmetterlinge von Blüte zu Blüte. Der aufmerksame Beobachter wird bemerken, dass es die göttliche Vorsehung so eingerichtet hat, dass die Natur durch die güldene Sonne mit ihrem Licht und ihrer Wärme und durch den Regen mit seinem belebenden Wasser alles erhält, damit Flora und Fauna wachsen und gedeihen können. Im Zustand des geistigen Sommers geschieht im menschlichen Gemüt auch nichts anderes als im natürlichen Sommer. Auch dort wird durch das göttliche Wahrheitslicht, die göttliche Liebeswärme und den göttlichen Wahrheitsregen das ganze Gemüt belebt. Natürlich bekommt der Mensch vom Herrn diese belebenden Gaben auch im Zustand seines Gemüts Frühlings geschenkt. Aber der Frühling unterscheidet sich vom Sommer in einem wesentlichen Punkt. Im Zustand des geistigen Frühlings geht es darum, dass der Mensch erst einmal den Herrn erkennen und erkennen lernen muss, um ihn dann in sein Herz einlassen zu können. Er muss die Wahrheitssamen zum Keimen, Wachsen und Blühen bringen, damit er eine innige Verbindung mit Jesus eingehen kann. Die aus dieser Liebesverbindung entspringende Weisheit ist letztendlich der Wahrheitsregen, der im Sommer die Umbildung des weltzugewandten Willens ermöglicht. Dass ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur geistigen Wiedergeburt des Menschen die Umbildung des Willens ist, wird uns bei Emanuel Swedenborg bestätigt. Bei ihm kann man in der wahren christlichen Religion unter der Nummer 587 lesen: Die Umbildung wird dem Verstande, die Wiedergeburt aber dem Willen zugeschrieben. Die vom Verstand aufgenommenen Dinge heißen Wahrheiten, weshalb es gleich ist, ob man sagt, die Umbildung geschehe durch den Verstand, oder ob man sagt, sie geschehen durch die Wahrheiten, die der Verstand in sich aufnimmt. Denn die Wahrheiten lehren dem Menschen, an wen und was er glauben und dann, was er tun, also was er wollen soll. Denn was einer tut, das tut er aus dem Willen gemäß dem Verstand. Da nun eben der Wille des Menschen von Geburt an böse ist und da der Verstand lehrt, was böse und was gut ist, und der eine das eine wollen und der andere nicht wollen kann, so folgt, dass der Mensch durch den Verstand umgebildet werden muss. Allein, solange er sieht und gut mit dem Gemüt anerkennt, dass das Böse bös und das Gute gut ist, und denkt, dass das Gute gewählt werden soll, solange heißt dieser Zustand Umbildung. Wenn er hingegen das Böse fliehen und das Gute tun will, so fängt der Stand der Wiedergeburt an. So wie ich dieses Zitat verstehe, sind die Wahrheiten, wie man sie durch die innige Verbindung mit dem Herrn erfährt, jene Kraft im Menschen, durch die der weltzugewandte Wille umgebildet werden kann. Diese Willensumbildung ist die zentrale Aufgabe des Gemütssommers. Sie ist deshalb so wichtig, weil der Wille sozusagen das Gefäß für die Liebe des Menschen ist. Und solange sich die Lebensliebe nicht vollständig von der Welt lösen kann, solange lässt der geistige Herbst des Menschen auf sich warten. Bei einer oberflächlicheren Betrachtung könnten einem der natürliche Sommer als eine kaum wahrnehmbare und scheinbar ziemlich unspektakuläre Entwicklungsperiode für die Pflanzen- und Tierwelt erscheinen. Aber bei einer tiefer gehenden Betrachtung kann man schon bemerken, dass hinter dieser scheinbaren Ruhe immense Kräfte aus der geistigen Welt wirken, damit alle Lebewesen ihr von Gott gestecktes Lebensziel erreichen können. Der geistige Sommer im Menschen verhält sich da nicht viel anders. Nach außen hin scheint nicht viel zu passieren, aber im Gemüt finden intensive und teilweise sehr anstrengende Umwandlungsprozesse statt. Ich denke, dass jeder nachvollziehen kann, mit wie viel inneren Kämpfen es verbunden ist, wenn man seinen weltzugewandten Willen nach der vom Verstand als wahr erkannten himmlischen Ordnung ausrichten möchte. Leider lassen sich die Begierden, welche das menschliche Herz in Beschlag nehmen, nicht so ohne weiteres verscheuchen. Und damit es dem nach der Wiedergeburt strebenden Menschen überhaupt gelingen kann, seine Liebe von der Welt abzuwenden, hat es die göttliche Vorsehung so eingerichtet, dass der Mensch Versuchungen durchleben darf, die ihm die Welt schal werden lassen. Swedenborg formuliert in seinen Werken Himmlische Geheimnisse die Tatsache, dass es gerade die inneren Kämpfe und Versuchungen sind, wodurch der Mensch die Wiedergeburt erlangen kann, in der Nummer 8351 wie folgt. Allein man muss wissen, dass ohne Versuchungen niemand wiedergeboren wird und dass mehrere Versuchungen aufeinander folgen. Und zwar aus dem Grund, weil die Wiedergeburt den Zweck hat, dass das Leben des alten Menschen sterbe und ein neues Leben, welches das himmlische ist, einfließe. Daraus kann erhellen, dass notwendigerweise ein Kampf stattfinden muss. Denn das Leben des alten Menschen widerspricht und will sich nicht zerstören lassen. Und das Leben des neuen Menschen kann nicht eindringen, wenn nicht das Leben des alten zerstört ist. Hieraus erhellt, dass von beiden Seiten ein Kampf entsteht, und zwar ein heftiger. Und darum, weil es sich hier um das Leben handelt. Ich finde, dass dieses Zitat sehr deutlich macht, worum es auf dem Weg zur geistigen Wiedergeburt im sommerlichen Gemütszustand geht. Es geht darum, dass dem in der Welt gefangenen Willen gewisser Art Gewalt angetan werden muss. Denn freiwillig ist der Wille des Menschen nicht bereit, sich von seiner Liebe zur Sinnenwelt zu lösen. Nur der im Seelenfrühling erweckte Verstand ist unter der Anleitung des Herrn in der Lage, diesen Kampf zu führen. Man könnte auch sagen, dass es ein schönes Stück Arbeit ist, den alten Adam auszuziehen, um sich den neuen anziehen zu können. Im 9. Band des großen Evangelium Johannes, Kapitel 100, fragte einmal Judas Ischariot den Herrn: Herr und Meister, wie kann man denn den alten Adam ausziehen und dann einen neuen anziehen? Soll man den Fleischleib denn töten, um dadurch zu einem geistigen Leibe zu gelangen? Worauf der Herr antwortete: Wie aber kann einer meiner alten und gelehrtesten Jünger zu einer solch dummen Urteil gelangen? Wer hat denn davon geredet, dass ein Mensch seinen Leib töten soll, um dann ein rein geistiger Mensch werden zu können? Deine weltlichen Begierden und Gelüste, die im Fleische toben und wüten, unterjoche du mit deinem freien Willen und trachte nach dem Reiche Gottes in dir, nach der allen nur euch schon so klar bekannten Weise. So hast du dadurch den alten Menschen ausgezogen und einen neuen angezogen. Auch hier bringt es der Herr mal wieder auf den Punkt, wenn er uns zur Erreichung der Wiedergeburt, die Unterjochung, der aus dem Willen entspringenden weltlichen Begierden und Gelüste anrät. Dass dies, wie bereits mehrmals gesagt, mit schweren inneren Kämpfen verbunden ist, muss ich sicherlich nicht weiter ausführen. Letztendlich umschreibt dieses vom Herrn verwendete Bild, in dem der alte Mensch ausgezogen werden muss, damit der neue Mensch angezogen werden kann, genau den Zustand des Gemütssommers. Denn dort geht es um nichts Geringeres, als das Kunststück zu vollbringen, mit der Hilfe des Herrn freiwillig den weltzugewandten Willen zu zerstören. Erst wenn der im Bösen begründete Wille sozusagen am Boden liegt, kann der Mensch dank der göttlichen Barmherzigkeit und dem Gnadenregen göttlicher Wahrheiten damit beginnen, einen auf den Herrn ausgerichteten Willen auszubilden. Dieser neue Wille oder der neue Mensch kann sich mit Jesu Hilfe dann auf den Weg zum Zustand seines geistigen Herbstes machen. Der Herbst. Wenn die Bauern mit ihren schweren Erntemaschinen die Köpfe der Felder kahl scheren, um die Ernte einzuholen, und die Zugvögel ihre Sachen zusammenpacken, um ihre weite Reise gen Süden anzutreten, dann ist der Herbst über das Land gezogen. Überall kann man reife Früchte entdecken, und wenn man nicht aufpasst, kann es schon mal passieren, dass einem eine Kastanie oder Eichel auf dem Kopf fällt. Die Natur schickt sich an, das von Gott gesteckte Jahresziel trotz mancher Widrigkeiten zu erreichen, um mit einer Symphonie goldener Farbtöne abzuschließen. Auch bei der Gemütsentwicklung stellt der Herbst einen Zustand dar, in dem der Mensch das von Gott gesteckte Ziel der geistigen Wiedergeburt erreichen kann. Bevor allerdings die im Sommer gewachsenen Früchte der Willensumbildung reif werden und der Mensch den alten Adam ausziehen kann, müssen noch zwei wichtige Schritte in der Gemütsentwicklung gegangen werden. Der erste wichtige Schritt besteht aus einer kompletten Neuorientierung in der Nächstenliebe. Dies ist deshalb notwendig, weil der Mensch durch seine sinnlichen Erfahrungen zu der gefühlten Überzeugung gelangt ist, dass er seinen Nächsten aus sich heraus uneigennützig liebt. Diesen Irrtum muss der Mensch loslassen, wenn er die geistige Wiedergeburt erreichen will. Denn solange der Mensch meint, er würde aus sich heraus uneigennützige Nächstenliebe leben, wird er in den Anfängen seines Gemütsherbstes stecken bleiben. Die Werke der Nächstenliebe sind nämlich so lange unbeseelt, wie der Mensch meint, dass er sie aus sich heraus tut. Das heißt, Nächstenliebe, die aus dem Gefühl heraus praktiziert wird, dass ich derjenige bin, der den anderen die uneigennützige Form Gutes tut, beruht auf einem aus der natürlichen Welt entspringenden Irrtum. Im großen Evangelium Johannes, Band 6, Kapitel 144, können wir hierzu lesen: So ihr saget, wir haben dieses oder jenes Gute gewirkt, da lüget ihr erst euch selbst, dann Gott und auch euren Nächsten an, weil kein Mensch aus sich etwas Gutes zu wirken vermag. Und das darum, weil erstens schon sein Naturleben nur ein von Gott ihm gegebenes ist, und zweitens aber auch die Lehre, nach der er zu leben und zu handeln hat. Wenn ein Mensch das nicht einsieht und begreift, so ist er für sich auch so viel wie nichts. Und es ist bei ihm von einer Selbstständigkeit noch lange keine Rede, weil er zwischen seinem eigenen Wirken und dem Wirken Gottes in ihm und durch ihm noch nicht unterscheiden und beides als ein und dasselbe fühlt und betrachtet. Nur dann erst tritt der Mensch in den Kreis der Lebensselbstständigkeit, so er es wahrnimmt, dass sein eigenes Lebenswirken ein eitel Nichtiges ist und dass nur das göttliche Wirken in ihm allein gut ist. Ich denke, dass dieses Zitat sehr deutlich macht, wie wichtig es ist, sich von dem aus der Sinnenwelt entspringenden Irrtum zu befreien, dass der Mensch aus sich heraus Gutes tun kann. Verstand und Wille müssen bis in die tiefsten Fasern ihres Seins erkennen und fühlen, dass es in der gesamten Schöpfung nur ein Leben, eine Wahrheit und eine Liebe gibt. Und die heißt Jesus Christus. Das Umsetzen dieser Erkenntnis ist ein wichtiger Teilaspekt des Gemütsherbstes. Denn ohne sie sind die Früchte der Nächstenliebe faul und von den Maden der Eigenliebe angefressen. Erst wenn der Mensch den Zustand erreicht hat, wo sein Wille und sein Verstand von der Wahrheit so durchdrungen sind, dass nur der Herr allein gut ist, kann er den nächsten, zweiten wichtigen Schritt in seinem Gemütsherbst gehen. Diese zweite wichtige Etappe auf dem Weg zur geistigen Wiedergeburt besteht darin, dass der Wille und der Verstand
beziehungsweise die Liebe und die Weisheit im menschlichen Gemüt eine himmlische Ehe eingehen müssen. Diese Ehe oder Verbindung zwischen der Liebe und der Weisheit ist deshalb notwendig, weil es bei dem natürlichen Menschen bereits im Kleinkindalter zu einer Trennung der beiden gekommen ist. Eine Folge dieser Trennung war, dass sich der Wille und der Verstand in gewisser Weise unabhängig voneinander entwickeln konnten, was in der Praxis häufig dazu führt, dass das, was der Mensch liebt, nicht mit dem übereinstimmt, was er denkt und sagt. Und so geschieht es nicht selten, dass Herz und Verstand sich in Disharmonie befinden und einander nicht verstehen. Das ist fast so, wie man bisweilen zwischen Männern und Frauen beobachten kann. Wie oft geschieht es, dass die meist etwas emotionalere Frau die Männer nicht richtig versteht? Und wie oft geschieht es, dass der etwas kopflastigere Mann die Frau nicht versteht? In diesem Gemütszustand ist es nicht möglich, das Ziel der geistigen Wiedergeburt zu erreichen. Nicht umsonst spricht der Herr in dem 202. Kapitel des Lorbeerwerkes Bischof Martin die Worte: Meine Ordnung zu eurer höchsten Vollendung aber will es, dass er in der Folge nicht außer, sondern in der Ehe der Himmel leben und wirken sollt. Daher muss auch ein jeder von euch, um vollkommen zu sein in allem, ein Weib haben, und dass er da erfasse für ewig seine Weisheit und aufnehme das Licht, das der Flamme der Liebe im eigenen Herzen entströmt. Bei diesen Hochzeiten in der geistigen Welt geht es bei genauerer Betrachtung um nichts anderes als um die Zusammenführung der in der Kindheit getrennten Liebe und Weisheit. Denn der Mann stellt in der Entsprechung die Weisheit dar und die Frau entspricht der Liebe des Menschen. Beide müssen im Zustand des Herbstes wieder vereint werden, wenn die Lebensfrüchte zur Vollreife gelangen sollen. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn sich der Gemütsmann und die Gemütsfrau von den Scheinbarkeiten der Sinnenwelt befreit haben und offen für den uneingehinderten Einfluss der göttlichen Liebe sind. Bei einer auf dieser Art und Weise wiedervereinigten Menschen gibt es zwischen seiner Liebe und seiner Weisheit keine Disharmonie mehr. Denn das nun ungeteilte Gemüt ist so sehr von der göttlichen Liebe durchdrungen, dass der Mensch gar nicht mehr auf die Idee kommt, etwas außerhalb der göttlichen Ordnung zu tun. Nun endlich stellt sich der Zustand des Herbstes in seiner vollen Schönheit dar. Die vom Herrn in das Erdreich unserer Seele gelegten Samen sind im Frühling aufgegangen, im Sommer gewachsen und jetzt kann der Mensch die Früchte all seiner Bemühungen ernten und dankbar dem himmlischen Vater auf dem Altar seiner göttlichen Liebe legen. Und so wie ich unserem geliebten Jesus kennen, schätzen und lieben gelernt habe, wird er doch bereits mit offenen Armen warten, um gemeinsam mit der nun gereiften Seele durch das Tor zum himmlischen Jerusalem zu schreiten. Soweit meine Ausführung zu den vier Jahreszeiten als Gleichnis für die Wiedergeburt. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend und eine gute Nacht und hoffe, dass noch viel in eurem Herzen sich bildet.